Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Christiane Brandes-Fisbeck. Viel Spaß!
Ich bin der Meinung, dass alle Menschen eine Intuition als Veranlagung haben, aber nicht jeder Mensch ist in der Lage und bereit, es wahrzunehmen. Und wenn ich es aber lerne, mich mit der Intuition zu verbinden, dann weiß ich, wo ich hin muss. Und das lernst du halt dadurch, dass du merkst, okay, ich bin gerade verloren, ich weiß gerade nicht, wo ich hin soll, so viel widerstreitende Informationen. Und dann ziehe ich mich aus dem aktuellen Leben zurück. Und dann entwickelt der Körper seine Zeichen oder seine Sprache. Und dann sagt das Gefühl vielleicht, ja, ist okay oder weiß ich noch nicht. Und das ist wie beim Prompten. Wenn dein Prompt noch nicht so geil ist, dann kommt keine gute Antwort.
Und damit moin und willkommen zurück zum wunderschönen New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Hier geht es um die Frage, wie wir das ganze Arbeiten neu denken und menschenfreundlicher gestalten können. Ich bin verheirateter Vater von 3 Töchtern und frage mich natürlich auch, wie wir unserer jungen Generation dabei helfen können, in diese neue Welt zu kommen. Und ich glaube, wir alle haben eine Verantwortung, da was zu tun, und wir müssen gute Fragen stellen. Und darum geht es also hier in diesem Podcast. Seit 2018 mache ich das. Ich lade mir Menschen ein, die viel ausprobieren, die hier auch teilen, was sie gelernt haben und was auch manchmal nicht geklappt hat. Bereits zum 3. Mal ist heute Christiane Brandes-Fisbeck bei mir. Ich freue mich ganz besonders, denn Christiane hat nicht nur ein unglaubliches Wissen über New Work und Leadership, sondern sie hat auch extrem viel schon erlebt und bewegt. Sie war in den 90ern im TV, hat mit unter anderem Götz Alsmann zusammengearbeitet und seine Show produziert. Sie war Auslandskorrespondentin, später in New York City, meiner Sehnsuchtsstadt neben Rostock hier am Meer. Und dann war sie auf Konzernseite sogar bei einer Bank und hat dort den Laden geschmissen. Und sie hat natürlich auch ihr eigenes Baby gegründet. Ahoi Innovation hat jetzt gerade 20-Jähriges gefeiert. Auch darüber sprechen wir, wie sie ihr kleines Speedboot durch diese stürmische See gesteuert hat. Und natürlich geht es auch nochmal um ihre Bücher, die ihr hoffentlich schon alle gelesen habt. Und zwar Netzwerk schlägt Hierarchie und Fit für New Work, die beiden Bücher. Ich wollte natürlich wissen, wann kommt das dritte? Was tickt gerade bei Christiane? Und wir kommen sehr schnell auf Intuition. Das Thema des heutigen Podcasts, also eine Sache, auf die wir jetzt zukünftig mehr schauen sollten, in einer Zeit, in der die KI immer wichtiger wird und uns auch immer mehr abnimmt, was ja nicht schlecht ist. Aber die menschliche Intuition bleibt wertvoll, aber diese Potenziale müssen wir heben. Und wie das funktionieren kann, darüber sprechen wir heute im Podcast. Wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und viel Inspiration mit Christiane Brandes-Fisbeck. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Christiane heute bei mir ist in Rostock, bei mir zu Hause. Schön, dass du da bist.
Moin Gabriel, total schön zum Chatten. In Rostock auf dem Café, freue ich mich.
Ja, im echten Leben, ne? Das ist ja nochmal eine andere Qualität, oder?
Ja, finde ich auch. Wobei wir ja schon mal Fischbrötchen hier gegessen haben. Von daher, ne? Jetzt setzen wir das einfach mal live fort im anderen Medium.
Ich erinnere mich, wir saßen am Stadthafen in Rostock. Das war ja fast ein kleines Vorgespräch, obwohl es jetzt auch schon ein paar Wochen wieder her ist, ne?
Ja, kann man so sagen.
Du warst ja schon 2-mal hier im Podcast. Und nicht nur ist zwischen diesen beiden Podcasts viel passiert, sondern auch seit dem letzten. Da ging es nämlich um dein Onboarding bei Diconium. Und wir wollen heute mal schauen, was seitdem passiert ist, was dich aktuell beschäftigt, was du auch vorhast. Du bist ja immer umtriebig. Du bist nicht diejenige, die sich lange hinlegen kann, oder?
Eigentlich gar nicht, nein. Ich habe immer neue Pläne, immer neue Ideen. Ich glaube, das treibt mich auch an im Leben. Ich finde es auch spannend, so zu sein.
Ist das eine Typfrage eigentlich, ob man eher das Bienchen ist? Ich bin auch eher so jemand, der immer schaut, was man noch machen kann. Ich habe fast Probleme damit, mich zu langweilen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das bei mir immer so ist, was ich noch machen kann. Ich glaube, ich habe einfach so intrinsisch schon so ein großes Interesse an der Welt. Und ich möchte mal wissen, wie die Welt funktioniert und wie Menschen die Welt verstehen und warum sie das tun, was sie tun und warum die Trends so sind, wie sie sind. Und natürlich als Organisationsentwicklerin die letzten Jahre dann auch, warum Unternehmen das tun, was sie tun und vielleicht auch, warum sie das nicht tun, von dem ich denke, was sie tun müssten. Das interessiert mich. Mich interessiert immer dieses Why. Ich meine, ich habe über Goethes Faust meine Magisterarbeit geschrieben und ich meine, das ist der große Fragensteller. Goethe wollte auch wissen, was die Welt zusammenhält und das hat mich total angesprochen und ich glaube, ich bin es bis heute. Ich will immer wissen, warum.
Und eine Frage, die haben wir hier natürlich auch am Anfang, die ich dir auch heute nochmal stellen würde. Mal sehen, ob du die heute anders beantwortest, denn meine mittlere Tochter spricht ja immer noch das Intro ein. Ich hoffe, sie bleibt noch lange dabei. Ich muss wahrscheinlich nochmal über neue Vergütungsmodelle dann nachdenken. Aber ja, wie würdest du ihr erklären, was du so tust im heutigen Licht?
Oh, das ist so schwer. Ich glaube, das ist meine größte Herausforderung. Wenn du als Generalist arbeitest, ist es schwer zu sagen, was ich tue. Ich habe jetzt für mich mal so einen Pitch ausprobiert. Ich teste meine Pitches immer und wer mich auf LinkedIn besucht, sieht auch, dass mein Header sich ständig ändert, weil ich eigentlich alles teste. Mein aktuelles Intro ist, glaube ich, dass ich sage, ich bin eine innovative Person, weil ich durch meine Intuition getrieben Neues entdecken und auch umsetzen möchte. Und damit komme ich in viele Felder, aber das Feld, womit man dann in meiner Situation auch monetär zurechtkommt, ist, dass ich eben durch mein innovationsgetriebenes Sein Menschen sehr gut unterstützen kann im Finden von Strategien in ihrem beruflichen, aber auch im privaten Leben, um mit dieser Multikrise, jetzt so eins meiner neuen Worte, zurechtzukommen. Oder bis vor kurzem habe ich immer von den Muddy Waters nach Google gesprochen, in dieser schwierigen Zeit, wo keiner Plan hat, wo man nicht weiß, was passiert, wo eine Ahoi-Innovation im Fahren auf Sicht nötig ist und Menschen und Organisationen dazu unterstützen in der Orientierungsfindung. Und das eben sowohl vom Mindset her, als auch mit den Tools, die man heute hat. Dazu gehören jetzt für mich aber auch KI, ESG, über das hinaus, wo wir früher immer gesprochen haben.
Ich würde gerne mal Intuition aufgreifen. Ich hatte hier einen Unternehmer einer Tech-Firma zu Gast, der sich sehr viel mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Der hat sich selber klonen lassen. Also es gibt so einen digitalen Klon von ihm. Die haben alles reingegeben, was er jemals gesagt und geschrieben hat. Und ich habe ihn also gefragt, was ist so das Menschliche, wenn die KI immer mächtiger wird. Mhm. Und er sagt, das sind eigentlich drei Dinge. Das eine ist Awareness, also dass wir uns selbst bewusst sind als Menschen. Dann ist es Compassion, ne, dass wir also auch empathisch für andere und mit anderen verbunden sind. Und das dritte ist Intuition, also Wisdom nannte er das, glaube ich. Weil wir können uns auch gegen eine Logik entscheiden, was eine KI nicht machen würde, es sei denn, man würde es ihr ganz bewusst so sagen. Ne? Wir haben ein Gefühl aufgrund unserer Erfahrungen und wir können sagen, man kann jetzt Weg A weitergehen, man kann aber auch einen Weg C nehmen, an den hier vielleicht gar keiner denkt. Also wie wichtig ist dir so Intuition?
Ja, für mich ist es das überhaupt das Guiding Principle und das ist mir jetzt auch aufgefallen, warum es in den letzten Jahren oder Jahrzehnten für mich auch mal so schwierig war, eine gute quote-unquote Managerin zu sein, weil ich eigentlich immer Intuition getrieben bin und immer ein sehr gutes Gespür dafür habe, was gerade dran ist und viel, viel früher als andere Menschen. Deshalb habe ich viele meiner Themen zu früh entwickelt und dann waren sie da, aber ich konnte sie nicht gut monetär verwenden, weil es einfach noch nicht Zeit war. Dann wurde auch mal gesagt, du bist da viel zu früh und viel zu schnell. Inzwischen ist es eine Stärke, weil genau aus den von dir genannten Gründen, die KI kann das andere inzwischen auch alles, aber so dieses Herausbekommen, was jetzt dran ist, was Menschen bewegt und aus diesem intuitiven Wahrnehmen mittels der Weisheit, und das ist ja auch eins meiner Themen jetzt, ne, so Mitte des Lebens, wo man dann auf einmal auch andere Strategien entwickelt, um mit dem Leben umzugehen, auch anders arbeitet, Nebenthema, ist das eben interessant, dass diese beiden Dinge, also Intuition und dieses Einfühlungsvermögen, nenne ich es jetzt mal, dass das jetzt auf einmal Stärken sind, die wir als Menschen haben, die ich glücklicherweise mitbringe und die jetzt auf einmal wertvoll werden. Das zweite übrigens, was du genannt hast, das Compassion, da bin ich nicht deiner Meinung. Ich glaube, Compassion ist etwas, was die KI wahnsinnig gut kann. Ich kenne sehr viele Leute und ich beobachte mich manchmal auch beim Chatten, dass ich dann auch denke, wow, diese KI, die versteht mich so gut, besser als so viele andere Menschen. Und es gibt ja auch in Amerika ganz viele Experimente, wo KIs im medizinischen Kontext zum Beispiel schlechte Botschaften überbringen, Krankheitsdiagnosen mitteilen und Menschen, die gefragt werden, wer macht es besser, die KI oder der Arzt, dann sagen sie, nee, die KI, weil die hat Compassion und die hat Mitgefühl.
Hat denn jeder Mensch eine Intuition oder ist das eine Stärke, die einige wenige haben?
Das ist eine interessante Frage. Ich habe mich mit der mal in der Pandemie beschäftigt. Da war ich ja bei Working Out Loud dabei, Frauenstärken, und da war eins meiner Themen, über das ich eine Session gemacht habe, Intuition.
Und ich bin der Meinung, dass alle Menschen eine Intuition als Veranlagung haben, aber nicht jeder Mensch ist in der Lage und bereit, es wahrzunehmen. Zum einen wurde Intuition ja immer sehr stark in die ESO-Ecke abgeschoben. Das war ja nicht managerial, weil alles das, was nicht planbar, auf eine Excel-Tabelle darstellbar oder in Zahlen unterbrechbar war, zählte ja nicht. Und dann war Intuition dann immer so, okay, kann man haben, muss man aber nicht. Und dadurch, dass es etwa eine Anlage ist, die wir alle in uns tragen, kann man sie auch entwickeln. Und ich habe da auch mal so eine Methode geteilt, kann ich auch gerne wieder machen. Also wenn man so das Gefühl hat, ich bin lost, das ist dann meistens das Gefühl, dass man nicht mehr intuitiv getrieben ist, dass man keinen inneren Kompass mehr hat, dass die Nordsterne nicht mehr funktionieren von außen oder dass sie was anderes sagen, als das Gefühl sagt. Also lost sein oder verloren sein bedeutet eigentlich immer, dass man eine widerstreitende, also das sind dann die Wegweiser, die nicht in dieselbe Richtung zeigen. Dann ist man in der Kreuzung und dann zeigt jeder Wegweiser woanders hin. Und da weiß man nicht, wo man hingehen soll. Und wenn ich es aber lerne, mich mit der Intuition zu verbinden, dann weiß ich, wo ich hin muss. Und das lernst du halt dadurch, dass du merkst, okay, ich bin gerade verloren, ich weiß gerade nicht, wo ich hin soll, wie so viel widerstreitende Informationen. Und dann ziehe ich mich aus dem aktuellen Leben zurück. Das kann sein, 10 Minuten meditieren, das kann sein, 10 Minuten in den Kleiderschrank setzen, wenn es in der Familie sehr laut ist, oder 10 Minuten irgendwo hingehen.
Mit dem Dackel raus.
Aber es geht wirklich darum, dass man sich nach innen konzentrieren kann. Dackel ist auch nicht so ganz gut. Es geht schon darum, dass du dann nichts machst und nur dein Inneres sein lässt. Und dann entwickelt der Körper seine Zeichen oder seine Sprache. Und dann kann es ganz gut sein, dass du in dem Moment noch nicht so richtig viel wahrnimmst, aber du kriegst eine Reaktion auf das, was du gefühlt hast. Und wenn du dich da mit deinen 3, 4 widerstreitenden Thesen zurückziehst oder mit sagst, was ist denn, wenn ich dieser These folgen würde, dann entwickelt deine Intuition, dein inneres ein Gefühl dazu. Und dann sagt das Gefühl vielleicht, ja, ist okay oder weiß ich noch nicht. Und das ist wie beim Prompten. Wenn dein Prompt noch nicht so geil ist, dann kommt keine gute Antwort. Und so ist das mit der Intuition auch. Die Intuition sagt dir irgendwann, genau, das ist jetzt eine gute Fragestellung. In die Richtung kann ich gehen. Und das ist etwas, was man üben kann. Und wenn du dann mit deinen Thesen sozusagen dich innerlich selbst fragst, wie ist das damit? Komme ich damit klar oder komme ich nicht klar? Kriegst du eine Antwort. Jetzt gibt es natürlich große Lebensfragen, da geht das nicht in 10 Minuten. Also ich habe jetzt ein Jahr gebraucht, um mich und meine Persönlichkeit und meine neuen Takes zu schärfen. Wobei lustigerweise sehr viel Altes jetzt wieder dabei ist, was ich zwischendurch mal rausgeschmissen habe, jetzt wiederkommt. Aber unter einer neuen Prämisse, einer neuen Perspektive, so dass sich diese intuitive Arbeit total gelohnt hat.
Ich habe ja mal das Buch The Startup of You gelesen von dem LinkedIn-Gründer Reid Hoffman, und der sagt auch immer, also denk so ein bisschen wie ein Startup, Pivot, ja, hast du vorhin auch schon, ja, gesagt, also das hört sich auch so an, als ob du dich selbst so begreifst.
Die ganze Zeit, ich mache ständig Pivots. Ich glaube auch, dass das Wichtigste ist. Es geht immer darum, es geht um kleine Kurskorrekturen. Also ich bin ja auch Seglerin. Ne? Es geht nicht darum, dass das Ruder rumreißt. Darum geht's gar nicht. Dieses große, heftige, was wir immer so brauchen für Bam, das ist es gar nicht. Sondern ich glaube, es geht um kleine Kurskorrekturen. Es geht um kleine Dinge, wo man nur so ein bisschen was anderes ist. Ich habe gestern, wir haben ja auch drüber gesprochen, Matze Hilscher, Harpe Kerkeling war da in seinem Podcast. Und Harpe hat dann auch erzählt, er war auf dem Jakobsweg und dann ist er wiedergekommen und dieses Bam-Gefühl fehlte. Er dachte, dann hat er die Erleuchtung und weiß, wie das Leben funktioniert, und es kam erstmal gar nichts. Und dann kam aber im Laufe der Zeit so eine kleine Kurskorrektur. Und er meinte, diese kleine Korrektur hat sich dann im Laufe der dann nachfolgenden, ich glaube 20 Jahre, als eine richtig große Kursveränderung ausgewirkt. Und das ist das, was ich auch in meinem Leben erlebe. Es geht nicht um den großen Change. Es geht um kleine Adjustments, kleine Anpassungen.
New Work Chat Werbung.
Dieser Podcast wird präsentiert von OpenUp, der All-in-One-Plattform für mentales Wohlbefinden und mentale Gesundheit. Ihr seid ein Arbeitgeber, der sich um die Mitarbeitenden kümmert? Dann ist betriebliches Gesundheitsmanagement hoffentlich keine Sache, bei der es nur um Massagen geht, sondern auch mentale Gesundheit sollte ein Thema sein. Leider reden wir noch zu wenig drüber, aber OpenUp hilft uns jetzt dabei, uns damit zu beschäftigen und hier auch weiterzukommen. Der Stresspegel ist gestiegen an vielen Stellen und die Belastung, gerade in der Wissensarbeit. OpenUp bietet euch nicht nur eine Plattform, auf der sich Mitarbeitende informieren können und weiterbilden können, wie gehen wir mit Stress auch um, was entwickeln wir auch für Strategien, welche Methoden gibt es da schon, sondern es gibt eben auch PsychologInnen, die in mehr als 30 Sprachen begleiten können und euren Mitarbeitenden dabei helfen können, besser mit den mentalen Herausforderungen umzugehen. Und ich als Vater mit 3 Töchtern weiß, wie hoch ein Mental Load sein kann. Ich habe OpenUp selbst kennengelernt, kann es euch wirklich empfehlen. Schaut euch das mal an. Auf openup.de/unternehmen gibt es alle Informationen. Ich tue es euch auch nochmal in die Shownotes. Schaut euch das mal an und bleibt gesund.
Werbung Ende.
Denn rückblickend macht es ja dann immer Sinn, wenn man zurückschaut. Deswegen ist es ja auch immer so, wenn man fragt, würdest du was anders machen, dann sagt eigentlich jeder nee, weil dann wäre ich ja heute nicht hier. Aber wir haben ja schon auch vor allen Dingen in dem ersten Podcast, in dem du da warst, so ein bisschen über deine Geschichte gesprochen. Das verlinken wir natürlich nochmal in den Shownotes. Vielleicht können wir es aber trotzdem nochmal so ein bisschen skizzieren. Ist ja viel passiert seitdem, aber auch parallel dazu hat sich ja die Arbeitswelt extrem verändert.
Extremstens, ja.
Was war das Gute an der Arbeitswelt, an der alten? Wir verteufeln sie ja manchmal so ein bisschen, ne? Die böse alte Arbeitswelt. Aber was war das Gute, als du da reinkamst?
Genau, also ich gehöre übrigens gar nicht zu denen, die alte Welt verteufeln. Ich bin ja immer der Meinung, dass die Verbindung von dem Alten und dem Neuen, also ne, ist das Gute, kann das weg und das, was gut ist, zu behalten. Schwierig ist zu entscheiden, was gut ist und was schlecht ist. Und da gibt's auch Trends. Und jetzt sind wir natürlich in einer anderen Situation, kommen wir noch zu. Was gut war in der alten Welt, so wie ich sie wahrnehme, war auf jeden Fall die emotionale Sicherheit, die es gab, die ich auch wahrgenommen habe. Du wusstest immer, woran du bist. Also dieses Ghosten, dieses Nicht-Sagen, was man denkt, dieses alles gut, das gab es früher nicht. Früher wusstest du als Mitarbeitende, als Chef immer, woran du bist. Du wusstest, ob das, was du tust, passt oder ob es nicht passt. So, das kann man gut oder schlecht finden, aber du konntest dich immer entscheiden, ne, gehe ich mit? Und wenn ich nicht mitgehe, dann kann das Konsequenzen haben, dass ich dann zum Beispiel keine Karriere mache oder irgendwann auch gehen will oder muss. Aber du hattest immer eine Orientierung. Also dieser Nordstern war da. Und das war der große Vorteil der alten Arbeitswelt. Ob das jetzt gute Nordsterne waren, ob sie gut für mein Leben waren, das ist nochmal eine andere Frage. Aber es gab eine Orientierung. Und das Zweite war eben auch, dass man relativ vertrauensvoll miteinander umgehen konnte. Und ich erinnere mich auch noch an viele, viele Diskussionen, die ich mit Mitarbeitenden geführt habe, aber auch mit meinen Chefs oder auch Kollegen. Und heftige Diskussionen, ob es jetzt Politik war oder Wirtschaft oder Lebensstile, das ging. Und damals konnte man unterschiedlicher Meinung sein und es war völlig in Ordnung, wie agree to disagree. Und trotzdem hat man dann zusammen gefeiert und zusammen sich, haben sich dann alle irgendwie in den Aufenthaltsraum gesetzt und zusammen Mittag gegessen oder so. Das war kein Problem. Also früher gab es eine größere Toleranz von Abweichung als heute. Und heute sind wir ja immer in Identitäten und Lagern. Und das macht das Leben sehr anstrengend, ne? Obwohl ich eine alte weiße Frau bin, bin ich aber keine alte weiße Frau, weil das, die Merkmale, die man damit verbindet, da sehe ich mich nicht. Ne? Und so wird es auch anderen Menschen gehen. Und wenn man so über Identität in bestimmte Lager gesteckt wird, geht halt vieles schief im Leben und wir erleben es ja.
Aber vielleicht kannst du uns auch noch mal so ein bisschen mit reinnehmen in deine Geschichte, die ja verschiedene Kapitel hat. Ja. Am Ende kommen sie wahrscheinlich alle wieder zusammen.
Ja, genau. Genau, meine Geschichte, stimmt. Ja, ich hatte immer 1000 Pläne und wusste nicht so richtig, was ich machen wollte. Also während des Studiums war es immer entweder Journalistin oder ich werde Richterin. Und deshalb habe ich eben auch Germanistik, Jura studiert und ein bisschen Kommunikationswissenschaften. Und bin dann Journalistin geworden, geburtenstarker Jahrgang. Es gab keine Möglichkeiten, Volontariate zu machen, weil es viel zu viele Menschen gab. Es gab noch nicht das Wesen des Praktikums. Es war wahnsinnig schwierig, sich irgendwo reinzufinden. Und ich habe mir dann Praktika geschaffen. Also ich habe wirklich Leute bedrängt und gesagt, ich möchte bei euch gerne ein Praktikum machen. Und habe dadurch dann das Gefühl bekommen, Journalismus ist es dann doch, was ich lieber machen möchte. Dann habe ich aber kein Volontariat bekommen und habe dann bei RTL Nord in Hamburg. Ne, Klaus Ebert, der war immer gut darin, Leute aufzunehmen, die gut waren, aber nicht so den richtigen Weg gefunden haben, weil es vielleicht dann im Moment die Möglichkeit nicht gab. Da habe ich dann bei RTL Nord angefangen zu arbeiten, noch nicht mal als Journalistin, sondern ich war im Produktionsteam und habe da als Produktionsassistentin Senderegie gemacht und habe ein Archiv zu einer Syndication ausgebaut. Also ich war dann schon damals in der Lage, aus dem Material, was es war, das dann weiterzukaufen und war dadurch ein Profit-Center und konnte dann Leute einstellen. Das habe ich schon in meinem ersten Berufsjahr gemacht. So, und dann bin ich von da weiter zum ZDF, war dann in der Redaktion, habe dann ganz viel investigativ gearbeitet, war sehr talentiert, sehr erfolgreich, hatte gute Möglichkeiten als Journalistin zu arbeiten, aber ich war zu jung und zu unerfahren für viele Strukturen und man hat mich in Mainz zum Beispiel Dinge nicht machen lassen. Ich habe dann in Außenstellen produziert, weil es zum Beispiel hieß, nee, so als Freie oder als Praktikantin darfst du nicht investigativ arbeiten, mit solchen Leuten wie dir schneiden wir nicht. So, das heißt, ich passte immer nicht in diese Systeme. Mhm. Einmal war ich Produktionsassistentin, dann war ich Freie, die investigative, gefährliche Stücke gemacht hat, wo jeder Angst hatte, das Material zu hosten, weil ich hatte zum Beispiel dann damals sehr viel in der Bremer Drogenszene gearbeitet und auch über drogensüchtige Obdachlose gearbeitet. Und dann gab es eben für die Frauen einen sogenannten Druckraum. Das war neu, das war illegal, das hat das damals der Hamburger Senat angeboten. Und das ZDF hatte Angst, diese Tapes aufzuheben, weil es könnte ja sein, dass es illegales Material ist. Und das wurde mir als Freie, ich musste die nach Hause nehmen, weil die damit nichts zu tun haben wollten. So, also, okay. Ne, das waren schon schwierige Zeiten. Also toll, weil ich Möglichkeiten hatte, man durfte die Recherche machen, sie wurde bezahlt, gibt's heute nicht mehr. Ich habe also wirklich mit obdachlosen Frauen auf der Straße gelebt für eine Weile, um rauszubekommen, wie das ist und wie es denen geht und wie die da hingekommen sind.
Du hast da auch übernachtet?
Ja, also jetzt nicht lange, aber ich habe es gemacht und alle diese Mädels haben mir alle gesagt, bleib gesund, die haben mich alle beschützt, das war unfassbar. So, und auch wenn man sowas erlebt, hat man auch noch eine andere Perspektive auf Menschen, denen es im Leben nicht gut geht. Ja. Übrigens auch das. So, und gut, ich habe dann gemerkt, sehr schnell, in ZDF passe ich nicht rein, ich passe gar nicht in die Medienwelt, weil das ganze Bürokratische, dieses Politische, dieses Machtspielende, das war nicht meine Welt. Ich wollte ja immer nur gute Filme machen. Ich wollte ja immer nur sozialkritische Dinge tun, damit es Menschen besser geht. Das war auch damals schon mein Take. Und bin dann über viele Umwege, ich war dann bei Bertelsmann, habe dann eine junge Sendung produziert. Dann war ich auf einmal mehr mit Leuten unterwegs, wo es dann um Mode ging, um Musik, um Lebensstile von jungen Leuten weltweit. Wir haben über Tuaregs berichtet, wir haben über die Banlieues in Paris berichtet. Ganz viel New Yorker Szene, Black Music, Black Fashion. Also es war total spannend. Also wirklich die tollsten Sachen gemacht. Unsere Produzenten waren da heute normal, damals unmöglich, irgendwelche Studierenden, denen wir dann Filmkameras bei irgendwelchen Produktionsfirmen geliehen haben und die haben dann Wackelbilder gemacht. Und weil bei uns ein toller Cutter war, hat er dann aus diesem schwierigen Material die geilsten Bilder geschnitten. Zeit von MTV, von Viva, damals war der Style angesagt. Wir haben also lauter Sachen gemacht, die nicht gingen. Und weil ich damit so viel Erfolg hatte und wir als Redaktion und wir so eine super gut Quote hatten, trägt mich das noch bis heute, dieses Gefühl, wenn man Dinge anders macht, aber wenn man dahinter steht und Plan hat, dann wird das was. Weil das immer erfolgreich sein wird. Und das war das, wovon ich heute noch zehre. Von diesem Erlebnis, das war nicht Standard. Keiner hat es verstanden. Es wurde überall abgelehnt, war unprofessionell. Der Schnitt war anders als gedacht. Dann man hat über schwarz gesendet, bla bla bla. Also lauter Dinge, die damals nicht gingen. Aber das, was ich immer eingehalten habe, wir waren zuverlässig und pünktlich. Wir waren immer fertig mit der Produktion. Und wenn ich was versprochen habe, haben wir es immer gemacht.
Also hast du auch viel über Teamwork gelernt in dieser Station?
Ganz viel. Also ohne Teamwork wäre das nicht gegangen. Und ich als Chefin konnte auch nur Erfolge haben, weil ich so ein geiles Team hatte. Das waren alles hochmotivierte Leute, die alle Lust hatten, was Neues zu lernen, sich auszuprobieren, sich weiterzubilden. Wir waren alle relativ jung. Wir hatten wenig Ahnung, ehrlich gesagt. Aber wir haben durch diese Motivation und dieses Lernwollen und diese ungewöhnlichen Connections, die wir hatten und die wir dann aber auch nutzen durften, weil uns hat ja niemand reingefunkt. Wir hatten ja viel Freiheit. Dadurch war das gut. Das heißt, ich hatte dieses Startup-Gefühl und dieses Wir sind die jungen Wilden-Gefühl zu einer Zeit schon, als das noch niemand hatte. Und das ist ja heute sehr normal, aber damals war das sensationell.
Aber lass uns ruhig nochmal darüber sprechen, über Teamwork. Das ist ja eine zeitlose Frage. Wie stellt man ein Team zusammen oder wie bringt man es auch zu einer guten Performance? Genau. Aber nicht so, dass es stressig ist und negativ, sondern dass alle Bock haben. So unterschiedlich, wie sie nun mal ja auch sind, mit Lebensphasen, mit Hintergrund, mit allem. Also ich höre so ein bisschen raus, das waren alles Leute, die von sich auch aus motiviert waren. Also kommt es bestimmt auch darauf an, wie man sie zusammenstellt oder rekrutiert. Genau. Und dann ist natürlich auch die Frage, wofür, ne? Das Ziel oder die Vision.
Genau.
Vielleicht kannst du ja mal teilen, was du Teams heute mitgeben würdest.
Genau, also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir genau hinschauen, wer im Team ist und die Menschen auch nach dem einsetzen, zum einen, was sie gut können, aber auch, was sie gerne machen. Und dann ist für mich noch dieses Thema Hire by Attitude sehr wichtig. Also, dass ich Menschen immer eingestellt habe nach ihrer Einstellung. Haben die Lust, was zu lernen? Haben die Lust, was zu leisten? Sind die in der Lage, auch mal die nächste Meile zu gehen oder die extra Meile zu gehen? Ich verstehe schon, auch im Rahmen von New Work und Regelungen, dass es da Grenzen gibt. Aber so ein Tick mehr als normal ist, glaube ich, schon nötig, um außergewöhnlich zu arbeiten. Und wenn du diese Art von Team hast, dann kannst du sehr, sehr gut arbeiten, weil alle Menschen Interesse daran haben, sich weiterzuentwickeln. Und ich habe das auch in klassischen, konventionellen Kontexten immer gemacht. Ich habe zum Beispiel mal bei der Sparda Bank gearbeitet als Bereichsleiterin Kommunikation und Personal. Und die Leute waren alle sehr unglücklich in meinen Abteilungen. Die haben nicht funktioniert. Deshalb haben die auch jemand Neues gesucht. Und ich habe dann mir das eine Weile angeguckt. Und dann haben wir so einen Team-Workshop gemacht, wo ich gesagt habe, ihr dürft, jetzt werden alle Aufgaben, ne, das war nicht so, damals noch nicht so komplex, alle Aufgaben, die ihr habt, kommen jetzt mal auf eine große Pinnwand. Also jede Aufgabe kriegt eine Karte. Und jetzt darf jeder von euch sich eine Karte nehmen mit dem, was er oder sie super, super gerne macht und eine Karte, was er hasst. Und da die schon sich sehr, sehr gut kannten, die haben schon 10, 15 Jahre miteinander gearbeitet, konnte keiner mogeln. Und dann hat natürlich jeder mit Argusaugen darauf geachtet, dass man wirklich etwas nimmt, was man mag, aber auch wirklich etwas nimmt, was man nicht mag. Und als wir dann so die Arbeit angefangen haben zu verteilen, die waren alle auf demselben Level, das Bezahlungslevel war nicht so schwer, dann wurde das dazwischen verteilt nach, wer hat noch Kappas, wer hat noch Zeit. Das war so eine Vorform von Agile Planning, die wir damals gemacht haben. Und eigentlich haben wir dann später auch mit so einer Vorform von Kanban gearbeitet. Also was will ich sagen? Job Descriptions kann man im weitestgehend vergessen. Man stellt Leute vielleicht ein, weil sie sagen, sie können irgendwas, aber ob das dann ist, was sie machen, ist für mich nicht wichtig. Für mich ist wichtig, dass das Menschen sind, die Lust haben, sich weiterzuentwickeln, sich einzubringen und die auch bereit und in der Lage sind, mit Menschen zu arbeiten, die anders sind als sie. Und der letzte Teil ist der schwierigste. Und da, finde ich, haben wir im New Work-Kontext ganz tolle Tools bekommen. Oder auch aktiviert, die gibt es zum Teil schon länger, aber die wurden da aktiviert. Dieses, wer bin ich, wofür stehe ich, was ist mein Einsatz, wofür soll ich mich, möchte ich angesprochen werden, wofür nicht. Also was The Dive, neue Narrative, Loop Approach, wo es da sehr viel Schwerpunkte draufgelegt hat, das finde ich richtig.
Also die Fragen zu stellen.
Ja. Und auch beantworten zu lassen.
Genau.
Und ich glaube daran, dass Teams sich zurückruckeln, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, sich am Anfang zu positionieren.
Mhm. Aber gerade bei diesem Recruiting-Prozess ist ja manchmal auch so ein Schaulaufen von beiden Seiten. Da braucht man ja auch dann die Intuition, ne, um irgendwie zu erfühlen, ob diese Menschen jetzt wirklich diese Motivation mitbringen oder ob sie es nur behaupten. Ne? Weil du sagst ja, es kommt auf die Einstellung an. Ich sehe das ja auch so.
Ja, das Thema, also Recruiting ist heutzutage komplizierter denn je aus meiner Perspektive. Ich kann jetzt nur meine Perspektive erzählen und wenn Leute widersprechen, dann sollen sie wirklich Kommentare schreiben. Aber das, was ich erlebe und andere Menschen, die im Moment auf dem Jobmarkt sind, ist Folgendes. Wir sind jetzt, sagen wir mal glücklicherweise, in der Lage, Softwares einzusetzen, also mit KI-Unterstützung, die im Auswahlprozess unterstützen. Das bedeutet aber, dass wir alle unsere Lebensläufe anders schreiben müssen. Jetzt geht es immer um Keyword-basierte Lebensläufe. Es gibt, abgesehen davon, auch unterschiedliche Lebenslaufformate. In meinem Level will ich jetzt nicht drauf eingehen, noch komplexer. Das heißt also, ich muss darauf achten, dass die Schlüsselworte stimmen. Ich muss einen maschinenlesbaren Lebenslauf machen. Da sind sehr viele Dinge, spielen eine Rolle, die normale Menschen gar nicht wissen. Also auch Recruiter nicht wissen, auch normale HR-People nicht wissen. Und dann haben wir das Problem, dass die KIs Leute vorschlagen oder auswählen, die in die normale Wahrnehmung dieser Kultur des Hirings gar nicht passen. Das heißt, gute Leute aus der Perspektive des Unternehmens hat die KI schon aussortiert und andere Sachen, Menschen mit nach anderen Schwerpunkten, die KI ausgewählt hat, sind auf einmal durchgekommen. Und dann ist erstmal große Stille, dann hört man nichts. Das heißt, man kriegt ja vielleicht eine Zusage, du bist im nächsten Level, dann hörst du erstmal gar nichts. Und dann geht das Interne los, passt das nicht. Dann, wie immer, dann die Auseinandersetzung mit der Fachabteilung. Dann hat da wieder jeder andere Kriterien. Die einen machen es danach, die anderen danach. Und das dauert ewig, bis man sich da mal darauf einigt, welche Kandidaten den Prozess durchlaufen. Und ich habe es ganz oft erlebt, dass mir Recruiter und HR-People gesagt haben, wir haben da jetzt wieder Leute, von denen ich nicht glaube, dass das die richtigen sind, aber die Fachabteilung wollte die. Oder wir haben Leute durch die KI verloren, wo ich es bedauere, aber ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Das heißt, in diesem ganzen Prozess, also Fachkräftemangel ist nicht nur Fachkräftemangel, sondern es ist im Moment gerade ein Recruiting-Durcheinander, was wir erleben. Und ja, was willst du dazu sagen? Du bist ja nicht mehr wie früher in der Lage. Als ich noch Führungskraft war in meinen frühen Zeiten, konnte ich Leute einstellen, die ich wollte. Das war egal. Und ich habe mir meine Teams zusammengestellt. Und wenn ich dann HR gesagt habe, nee, pass mal auf, der hat zwar nicht offiziell die Kriterien, aber ich weiß, das lernt er in kurzer Zeit, ist kein Problem, kriege ich hin, dann sagen die, okay, das würde heute keiner mehr sagen, weil die Verantwortung ist zu groß. Wir wissen, was es kostet, so ein Mismatch. Wir wissen, was ein Fail-Hiring kostet. Also ne, wenn Leute innerhalb der Probezeit kündigen, wenn Leute innerhalb der ersten 2 Jahre kündigen, das ist ja heute alles ausgerechnet. Und das Risiko, dass es nicht stimmt, dass es nicht passen kann, ist so hoch, dass man sich auf Merkmale verlässt, die eine KI sehen kann.
Die Frage ist halt nur, ob diese Intuitionsfrage darunter leidet.
Sie leidet darunter. Und ich glaube auch nicht, dass es der richtige Weg ist. Und auch da, denke ich, werden wir irgendwann mal wieder dahin kommen, dass wir die KI mit der Intuition matchen müssen. Und da müssen die Hiring-Prozesse noch drauf angepasst werden. Ich habe einen Prozess erlebt, ich persönlich, der war genial. Da war das wirklich so, die KI hat ausgewählt, die Hiring-People sind nochmal hinterher, die haben einen ganz straffen Zeitplan gehabt, die haben den eingehalten, 1:1. Das war unfassbar schnell und klar. In einem Unternehmen. Und ich habe mich bei einigen Unternehmen vorgestellt, bei einigen testweise. Ich habe auch Freunde, mit denen machen wir Schlüsselworttests. Wir bewerben uns einfach nur mal, um zu gucken, ob wir durchkommen oder auch nicht. Also wir testen gerade die Systeme, was Spaß macht. Kann ich jetzt aber nur, weil ich nicht darauf angewiesen bin, einen neuen Job zu bekommen.
Ist doch eigentlich auch ein schönes Geschäftsmodell, so Mystery-Bewerber.
Könnte man machen.
Und dann den Unternehmen zurückspiegeln, wie der Prozess
war. Könnte man machen. Also das wäre eine gute Zeit jetzt. Auf jeden Fall.
Lass doch machen. Wir haben jetzt gerade die Idee. Aber genau, man findet durch Fragen ja auch so ein bisschen raus, was man für ein Typ ist, wie man arbeiten will, mit wem man arbeiten will, ob man eher so im Team arbeitet oder lieber allein. Du hast jetzt gerade erzählt, wie gern du im Team gearbeitet hast, hast dann aber doch irgendwann gesagt, ich gründe mein eigenes Baby. Wie kam's?
Ja, das ist eigentlich deshalb, weil ich immer den Eindruck hatte früher, dass ich nicht passe. Also für mich war das immer so eins, so wie ich bin, bunter Vogel, ungezähmt. Ne? Also ich hatte immer den Eindruck, ich passe nirgendwo hin, ich bin immer so anders. War ja auch bei Bertelsmann, ich bin wiedergekommen aus Amerika, 4 Jahre habe ich da gelebt, war alleinerziehende Mutter, bin also mit amerikanischem Baby zurückgekommen, war Führungskraft, hoher Level, alle meine Kollegen waren männlich und die, was ist, wenn dein Kind krank ist? Und ich so, ja, was soll dann sein? Was ist, wenn dein Kind krank ist? Ja, das war aber dann ein Kündigungsgrund, zumindest vorgeschoben. Ne? Also dann gab es Umstrukturierung, bla bla bla, unsere ganze Abteilung sollte dann nicht mehr weiter beschäftigt werden und ich wurde mitgeentlassen, was bei Bertelsmann zu der Zeit unüblich war. Man hat die Führungskraft dann immer anders verwendet. Aber dann hieß es immer, nee, die ist ja, also ich war damals Acting as Managing Director. Also ich war Geschäftsführerin, aber nicht wirklich, weil ich hatte ja ein Kind. Also ich habe den Job gemacht, aber nicht den Status gehabt, nicht das Geld bekommen. Und dann war ich dann bei Bertelsmann damals bei einem Vorstand, dem ich immer reportet habe, der mich sehr geschätzt hat. Und der hat gesagt, sie sind eine der Besten hier, aber es gibt so viele, die das nicht sehen, ich kann nichts für sie tun. So, das heißt, warum erzähle ich die Geschichte? Ich hatte das Gefühl, ich passe nirgendwo hin und es gibt immer Gründe, warum man mich nicht will. Und dann habe ich für mich gesagt, gut, ich gehe nicht nochmal das Risiko ein, mich mit Kind alleinerziehend, alleinfinanzierend zu bewerben, wieder entlassen zu werden, wieder vielleicht umziehen zu müssen, mein ganzes Leben umzukrempeln. Und dann habe ich mich eben selbstständig gemacht. Und das war 2004, jetzt 20 Jahre her. Und ich bin da zwischendurch auch mal wieder angestellt gewesen, kurze Zeit, längere Zeiten. Also es war ja immer so ein Hin und so ein Her, habe ich Glück gehabt. Viele hatten das damals noch nicht. Ich wurde ja auch wieder eingestellt. Aber ich habe dann für mich so eine Art Geschäftsmodell daraus gemacht, dass ich dann gesagt habe, in den Unternehmen, wo ich bin, mache ich das, was da geht, was gut ist, enjoy es, finde es toll, im Team zu arbeiten, finde es toll, unternehmerische Strukturen der Jetztzeit kennenzulernen, die neuen Softwares, die neuen Tools, die neue Kultur, überall Teil des Ganzen zu sein, ist da, wo es geht, mitzudefinieren zu dürfen und gleichzeitig aber auch jederzeit immer eine Exit-Strategie zu haben.
Du hast mit deinem Segelboot manchmal am Tanker seitlich festgemacht, bist rübergekommen und manchmal auch weiter gesegelt.
Ich war immer die Lotsin. Auch wenn ich offiziell dann Angestellte war oder Mitarbeitende unter Vertrag, aber im Grunde war ich gefühlt dann doch immer die Lotsin. Und vielleicht ist es das auch, was Unternehmen spüren, dass sie dann gesagt haben, naja, die ist ja eigentlich schon ein Teil von uns, aber sie kann ja jederzeit gehen und sie hat ja die Freiheit zu gehen.
Das mögen die gar nicht.
Nein. 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 also ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber in all meinen Stationen war das eigentlich immer meine größte Achillesferse, dass ich die Freiheit hatte zu sagen, ganz ehrlich, wir müssten jetzt dies, dies und dies machen. Und keiner hat sich getraut, das zu sagen, weil sie alle Angst hatten, ihren Job zu verlieren. Und bei mir war das so, wenn er mich kündigen wollte, dann macht das. Aber ist es nicht leicht. Und es ist ja auch nicht so, dass wenn man dann irgendwie ein Unternehmen verlässt, also ich muss dann ja auch immer wieder meine Firma wieder neu aufbauen, reaktivieren. Ich habe so Basiseinkommen natürlich weiterhin immer, ne, so aus so einem kleinen Level. Aber ich muss die Firma dann ja wieder hochfahren.
Das erste Mal, als ich dich auf dem Schirm hatte, da arbeitete ich in Marketingkommunikation hier in Rostock in der, bei der Ostseesparkasse. Genau. Und da haben wir ja so ein Social Intranet eingeführt und ich kam so in dieses ganze Thema Kultur, Zusammenarbeit rein und dann, dann hieß es irgendwo, Netzwerk schlägt Hierarchie, dein Buch.
Ja.
Und ich fand, das war so eine richtige Überschrift für ganz viel, was zu der Zeit passiert ist. Da ging es ja sehr, sehr viel um Kollaboration und ESN und natürlich auch Digital Leadership, so Begriffe, die man heute gar nicht mehr so viel verwendet. New Work kam dann so ein bisschen auch so in diesem Zuge auf, aber so in dieser Zeit fand ich, war auch dieser Buchtitel war ja auch dein Vortragstitel, glaube ich, ne? Du warst damit so unterwegs.
Ja.
Wie ist es denn heute, Netzwerk schlägt Hierarchie? Ich habe ja heutzutage fast den Eindruck, dass wir manchmal so einen Schritt wieder zurück sind.
Ja. Also es war ja ein provokanter Titel. Ob Netzwerk immer Hierarchie schlägt, ist ja die Frage. Was aber gut an dem Titel war, war, dass dieses Bewusstsein, dass Netzwerk einen Wert hat und ebenbürtig ist zu einer Hierarchie und dass man das sozusagen auf Augenhöhe, auf einem Level nennen kann, das war, glaube ich, das Besondere Neue. Und davor, es gab ja immer schon Menschen, die gut vernetzt waren. Und es wusste ja immer schon jeder, dass die gut Vernetzten in vielen Punkten weiterkommen. Das war ja ein offenes Geheimnis. Aber es wurde nicht so anerkannt im Management. Und jetzt durch diese Ökosystemgeschichte, die dann auf einmal hochgekommen ist, ne, durch die Digitalisierung, wo wir dann verstanden haben, dass eben die Vernetzung nicht nur im Offline, sondern auch im Online-Bereich tatsächlich geschäftsfördernd ist und wo das jetzt auch messbar wurde, da war das natürlich toll, so einen Titel zu haben.
Es ist ja auch eine gewissermaßen eine Demokratisierung.
Genau, es ist eine Demokratisierung damit der Prozesse und das hat vielen Menschen gefallen. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass das wichtig ist, das im Blick zu haben. Und ich glaube auch nicht, dass das vorbei ist. Es ist immer so, dass heute auch die meisten Führungskräfte demokratisch sein müssen, weil wenn sie es nicht sind, dann haben sie nicht die Unterstützung von ihren Teams. Man kann natürlich sagen, das Team ist mir egal, aber dann kommt man nicht ganz so weit. Und ich glaube, es sind nach wie vor immer noch zwei verschiedene Wege. Also entweder mache ich Command and Control, ne, also diese Boss-Art, wie ich das so im Buch genannt habe, und dann bin ich sicher zielerreichend. Dann schaffe ich in vorgegebenen Zeiten meinen Plan. Das ist alles nach wie vor ja auch ein Wert, sollte man nicht unterschätzen, ist ja das, wovon Unternehmen auch leben. Aber parallel dazu gibt es eben diesen Netzwerk Ansatz, wo man sagt, Sense and Control. Und das ist eben das, was Innovation möglich macht. Und das ist eben dieses Leadership-Modell, was dann eher so transformatorisch ist. Also wo man sich mitentwickelt, wo man fühlt, was dran ist. Wo ich als Führungskraft auch gucke, ach, das ist in der Politik, das ist in der Wirtschaft, das ist hier gerade im Unternehmen los. Das möchte die Geschäftsführung, das wollen die Mitarbeitenden, das wollen die Auszubildenden. Und dass man dann durch diese Stakeholder-Analyse auf einmal ein Gefühl dafür bekommt, was jetzt dran ist. Und das schaffst du aber nur, wenn du ein gutes Wertesystem hast, weil sonst bist du totally lost, sehen wir in der Politik. Also wenn Menschen sich nur nach dem richten, was andere wollen, aber nicht einen inneren Plan haben, funktioniert das nicht. Und von daher ist Hierarchie leichter, weil da hast du die Struktur, da hast du den Plan und im Netzwerk brauchst du noch ein paar Dinge on top.
Genau, und jetzt sind wir in der Multikrisenzeit und genau, und da habe ich den Eindruck, dass viele sich wieder auf diese Klarheit, die Hierarchie bietet,
zurückbesinnen. Die haben die Sehnsucht nach der Klarheit. Ich würde mal sagen, also auch in der Bevölkerung, in Deutschland zumindest, die Menschen haben alle eine Sehnsucht nach Klarheit, die wollen wissen, woran es ist. Deshalb ja auch wieder der Ruf nach Führenden, nach Leadership. Und das ist auch nachvollziehbar, ist auch verständlich. Ich finde es auch in Organisationen sogar richtig, dass wir jetzt sagen, wir brauchen Klarheit. Wir müssen wissen, woran wir sind. Die Politiker müssen uns sagen, wofür sie stehen. Nur der zweite Schritt, also das, wonach die Menschen noch schreien, da muss man dann wieder diskutieren. Ne? Ist es denn wirklich dieses eine System, was Menschen unterjocht, ne? Wo dann nur der eine was zu sagen hat und seine Unterstützer und alle anderen müssen funktionieren? Ist es das System oder gibt es eben noch ein System, was wir in Deutschland noch nicht so gut kennen, was aber eben so davon ausgeht, dass man so eine Art
Menschen hat, die sich für Leadership eignen, weil sie das gut können, weil man sie anerkennt. Ne? Das ist ja dann auch wieder diese Netzwerk-Thematik, dass du bei den Hubs, die groß sind, weil sie beliebt sind. In Social Media war das ja auch immer so, da, ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich auch noch diese Auswertung, dass man immer geguckt hat, wer in meinem Netzwerk ist ein großer Hub. Und mit den Menschen wollte man immer besonders gerne vernetzt sein. Und wenn man selber ein großer Hub war, dann hat man sich gefreut, weil du dann mehr Einfluss hattest.
Es gab ja den Cloud Score damals.
Genau, den Cloud Score zum Beispiel. Und das ist ja nach wie vor relevant. Das heißt, heute sollte man in der Hierarchie trotzdem darauf achten, dieser große Hub zu sein, dieser beliebte Leader, diese Person, die viele Menschen hinter sich stehen hat, weil du kannst in schwierigen Zeiten nur erfolgreich sein, wenn du A, die Rolle hast, also die Position, also weiter oben, die Ansagen darf sozusagen, aber dann Dinge umsetzt, die die meisten wollen und die dran sind. Die Mischung muss stimmen.
Oder du gehst in den Betriebsrat.
Ja, wobei ich bin ja auch durchaus ein Fan von dem System des Betriebsrats. Ich war ja eine HR-Chefin, die sehr gut mit dem Betriebsrat zusammengearbeitet hat. Das bedeutet aber, dass du pragmatisch sein musst und der Betriebsrat auch. Wenn der eine oder andere das nicht ist, funktioniert nichts. Mhm. Also ich bin total gegen bremsende Systeme aus Prinzip.
Ja, manchmal ist es nur eine Opposition, dann ist es schade drum. Ja. Das nächste Buch, was ich von dir gelesen habe, Fit for New Work. Ich erinnere mich an die Episoden, in denen du auch so Personen vorgestellt hast. Nicoloma war, glaube ich, dabei. Ja, Tobias Kremkau war, glaube ich, noch dabei.
Genau.
Das war aber vor der Pandemie, ne?
Das war alles vor der Pandemie.
Und eine Zeit, in der wirklich dieses ganze Thema New Work in Deutschland sehr aufkam und gefeiert wurde.
Total.
Und
Digital Leadership wurde auch gefeiert. Das Buch, ich meine, das wurde vom Handelsblatt ausgezeichnet. Ich habe so viele Vorträge zu Digital Leadership gehalten. Das ist ja heute noch so. Also Führung im digitalen Zeitalter. Das ist ja ein nach wie vor total wichtiges Thema. Also je mehr, ne, gerade jetzt auch mit den KIs, wie führe ich in der Zeit, die digital ist, die digital definiert ist, digital bestimmt wird? Was kann ich noch tun? Und jetzt ist es ja wieder also Intuition, Weisheit. Und Stakeholder Management übrigens. Ich glaube, das kann die KI auch nicht.
Wie hast du denn die Entwicklung von New Work erlebt? Das wird ja auch kontrovers diskutiert. Also die einen sagen, das ist gescheitert, hat bei uns nicht funktioniert, war eine nette Idee. Die anderen sagen, wir machen jetzt Remote oder Hybrid Work, wir machen es. Jeder meint was anderes damit. Es ist ein bisschen zerfasert eigentlich alles. Wie hast du diese Entwicklung erlebt und was glaubst du, wo sind wir da heute mit New Work?
Genau, also ich habe ja mit New Work immer ein Problem gehabt, auch wenn ich das Buch geschrieben habe, weil der Verlag immer gesagt hat, schreib doch mal über New Work, ist gerade so angesagt. Und deshalb haben wir auch im ersten Kapitel versucht rauszuarbeiten, dass es für mich um Arbeitswelten geht, die entwickelt werden. Und das eine, das haben wir Caring Company genannt. Das ist eben das Unternehmen, was deshalb erfolgreich ist, weil man sich um Leute kümmert. Das war früher übrigens auch schon Bosch. Oder Siemens mit seinen Werkswohnungen 1900 plus, ne, das war ja auch schon so ein
oder Deichmann.
Deichmann, ne, oder dann auch irgendwann DM und so, das sind also diese Firmen oder Weleda heute und sowieso auch VD. Also die Unternehmen, die fest davon überzeugt sind, wenn die Mitarbeitenden sich wohlfühlen, also sprich, die machen Jobs, die interessant sind, die werden vernünftig und angemessen bezahlt, die kriegen ihre Care-Arbeit rechts und links hin und haben das Gefühl, dass sie sich weiterentwickeln können, um jetzt nur so mal ein paar Parameter zu nennen. Diese Caring Companies werden erfolgreich sein, aber es werden auch die anderen Companies erfolgreich sein, die auf Kosten von den Mitarbeitenden leben, die Ressource ausnutzen, ne, wo die Ressource Mensch, also HR, ne, eine Rolle spielt und wo man die Ressource ausquetscht und wenn man sie nicht mehr braucht, wegschmeißt. Die sind ja auch erfolgreich. Also man kann ja nicht dem absprechen, dass beide Systeme funktionieren. Und für mich war dieses Thema New Work das eigentlich ein Trigger, um zu sagen, entscheide dich als Unternehmer, wo willst du hin? Gehst du in diese eine Richtung? Oder gehst du in die andere Richtung? Ich habe vergessen, wie die Nicht-Caring-Companies heißen. Also diese Heuschrecken, diese Firmen, die jetzt alle so sehr erfolgreich sind. Und für mich war New Work ein Ansatz.
Die Teslas.
Genau, die Teslas auf der anderen Seite, wenn man es jetzt auf die Spitze schreiben will. Genau, und für mich war New Work eigentlich nur ein Begriff, um zu sagen, überlegt euch, wollt ihr eine Caring-Company sein oder wollt ihr eine Heuschrecke sein? So wie Fit for New Work für mich war, wollt ihr ein Boss sein oder wollt ihr ein Leader sein? Und ich habe es immer stark vereinfacht. Also es waren immer diese plakativen, wollt ihr das oder wollt ihr das? Und am Ende des Tages, glaube ich, auch da ist es wahrscheinlich immer eine Mischung von allem, was am besten funktioniert. Ein bisschen Leadership, ein bisschen Bossy, ein bisschen Caring Company, ein bisschen natürlich Profitabilität, sonst funktioniert das alles nicht. Ja. Und
Deshalb, das so wie ich New Work verstanden habe, haben die wenigstens es verstanden. Es gab dann immer die Fridtjof Bergmann-Jüngerinnen, zu denen ich ja auch gehöre, weil Fridtjof hat genau dieselbe Perspektive gehabt. Der ist ja nun auch schon ein bisschen länger auf der Welt gewesen. Der hat in den 70er Jahren ja coole Sachen gemacht. 70er Jahre war auch schon mal eine New Work-Bewegung, weiß kein Mensch heutzutage, mit ähnlichen Frames, anderen Begriffen, andere Zeit. Aber da ging es auch um Menschenorientierung, um Vernetzung, um Teamarbeit, um Menschen Zeit zu geben, sich weiterzuentwickeln, bezahlt, um Menschen zu sagen, hier, du verbringst ein Drittel deiner Zeit und dienst uns als Unternehmen, als Human Resource. Ein Drittel der Zeit kriegst du dafür, um dich weiterzuentwickeln im Sinne des Unternehmens und ein Drittel der Zeit kannst du dich dann noch selber persönlich weiterentwickeln, dass du weiter Spaß hast, so Purpose. Ne? Und das war ja sinnvoll. Und das ist wiedergekommen. Was dann aber passiert ist, und das ist eben typisch wieder Marketing, Produkt und so weiter, dass wir dann angefangen haben, New Work zu verstehen, das wurde subsumiert unter Home Office, unter Bällebad, unter große Küche, unter Barcamp, unter Spaß bei der Arbeit.
Großraumbüro.
Genau, Großraumbüro. Ne? Und wo dann diese ganzen vielen...
alles, was neu war in irgendeiner Form.
Die ganzen Feel-Good-Varianten auf einmal kamen und dann HRler nur noch damit beschäftigt waren, Feel-Good-Varianten, als dass Führungskräfte gesagt haben, ach, ich mache jetzt gar nichts mehr, ich lasse die mal machen und die kriegen das ja alle hin.
Auch so diese ganze agile Welt wurde damit reingenommen.
Genau, und agil grundsätzlich, ich bin ein großer Fan von Agilität, aber auch da wurde vieles missverstanden, vieles falsch installiert. Bin ich jetzt auch Experte drin im falsch Installieren von Agilität. Also das zu definieren, warum und wieso und das gemacht worden ist. Also ich verstehe, warum das falsch gemacht wurde, obwohl es bedauerlich ist, weil wenn es anders angewendet worden wäre, hätte es gut funktioniert. So, und das ist das, was ich dann immer so bedauere. Es gibt tolle Ansätze und sie werden dann aber in einer Art und in Weise demokratisiert, wo es dann nur noch um Produkte geht. Und dann geht es immer darum, dieses Produkt will dann HR und dann wollen das bestimmte Leute, die dann heute Vogue genannt werden. Und das andere sind Dinge, die das wollen halt diese blöden, bösen Manager, die dann nur Leute auspressen wollen. Und diese Welt, als das in die Richtung ging, habe ich mich rausgezogen. Ich benutze den Begriff New Work gar nicht mehr, weil mich das so nervt. Ne? Und New Work ist tot. Also das, was wir daraus gemacht haben, du kannst mit keinem Unternehmen mehr daraus sprechen. Außer in der Verwaltung gibt es noch ein paar Menschen, die New Work immer noch cool finden, aus den genannten Gründen, weil es philosophisch ein toller Ansatz ist und da auch noch mehr an manchen Ecken reflektiert werden kann. Auch manches da vielleicht auch nicht so schnelllebig ist, die Trends vielleicht nicht so nicht so schnell umgesetzt werden wie in anderen Unternehmen. Aber wenn du so ein Konzern bist, wo du jedes Jahr einen neuen Trend brauchst, damit du deine Ziele erreichen kannst, ist es trendgetrieben.
Ja.
Jedes Jahr wird ein neues Ziel ausgerufen und dann werden die als KPI definiert und dann müssen sie erfüllt werden.
Also für mich war auch immer die individuelle Ebene die interessanteste, also die bei mir selbst startet mit Fragen, die ich mir stelle oder die wir uns stellen. Was ist Arbeit für uns? Wie können wir uns als Menschen entwickeln? Und vielleicht, wie können wir auch Unternehmen neu denken, damit wir uns als Menschen entwickeln können und gleichzeitig produktiv sind? Das ist ja der Ansatz und der Anspruch am Ende. Aber ja, ich sehe es am Ende wie du. Der Begriff ist ein Stück weit verbrannt. Ich finde, er ist immer noch eine gute Diskussionsgrundlage, um in alle möglichen Themen zu gehen, so wie wir das heute auch tun.
Und deshalb bin ich auch hier.
Ja.
Ich finde diesen Begriff wahnsinnig wichtig, auch wenn er verbrannt ist. Aber der hat so viele Dinge besprechbar gemacht.
Ja, genau.
Und so viele Dinge sind ernst genommen worden. Und so viele Dinge sind auf die Agenda gebracht worden. Und auch, um jetzt mal das wichtigste Beispiel zu bringen, es wird ja jetzt in den meisten Unternehmen Remote-Arbeit wieder rückabgewickelt. Und jetzt sollen ja wieder alle ins Büro. Und auch wenn ich davon jetzt nicht ein Fan unbedingt bin, also auch da wieder differenziert. Ich glaube schon, dass es gut ist für bestimmte Menschen, für bestimmte Arbeitsschritte oder Projekte gut mehr zusammen zu sein, auch physisch. Trotzdem hat natürlich diese Remote-Arbeit Menschen eine Work-Life-Balance ermöglicht, wie mir damals, was ich nicht hatte. Ich musste selbstständig sein, damit mein Kind im Nebenraum war und wenn was ist, konnte ich rübergehen. Oder neben mir saß in meinen Calls, aber wusste, er muss still sein, damit keiner hört, dass er da ist.
Mhm.
Das geht heute alles durch Remote. Das ist ein Mega-Gewinn. Das heißt also, diese Verbindung von beruflichem und privaten ist heute ganz anders möglich. Menschen können jetzt auch auf dem Land leben. Sie müssen nicht in der Großstadt leben. Sie können die Elternhäuser übernehmen und dann da ihre Familien gründen. Das ist alles ein immenser Vorteil. Und das jetzt alles so typisch deutsch 100% abzuwickeln, wird nicht gelingen und ist auch nicht zielführend. Aber natürlich ist es gut, wenn man sagt, wenn man zu viel in die eine Richtung gegangen ist, muss man wieder zurück ein bisschen das Pendel in die Mitte bringen. Und ich finde es jetzt gerade interessant, sich zu überlegen, wie kann man das sinnvoll machen? Also wie kann man Guidelines entwickeln oder also so Roadmaps, damit diese Idee, dass wir wollen, dass die Menschen in der Lage sind, beruflich und privat gut zurechtzukommen, Familien gut zu betreuen, dass auch Männer Lust haben, in der Familie aktiv zu sein und nicht immer nur so pro forma die Kinder vom Kindergarten abholen. Das ganze soziale Thema ist ein großes. Pflege jetzt in meiner Generation. Wie viele Menschen haben Probleme, dass ihre Eltern nicht pflegen zu können? Also das ist ja alles gesellschaftlich relevant. Und wir müssen darauf Antworten finden. Und deshalb dieses Abwickeln von alle müssen zurück ins Büro, so 100% radikal, wie das jetzt manche Unternehmen ausrufen, ist auch wieder ein schönes Feld für New Worker, ne, zu sagen, Leute, guckt es euch mal genauer an.
Es ist ja auch eine Möglichkeit, Leute loszuwerden.
Ja, eben. Deshalb, ich sehe das ja auch differenziert. Also ich bin ja nun als Unternehmerin auch Unternehmerin. Wenn ich alles rein unter Profitabilitätsgesichtspunkten anschaue, dann weiß ich, warum es New Work gab, weil es sollte Leute motivieren. Dann habe ich festgestellt, nee, zu viel New Work demotiviert Menschen, sie arbeiten zu wenig. Sie haben dann zu viel Willen, warum das alles nicht klappt. Dann hole ich sie wieder ins Büro, dann kann ich sie wieder besser kontrollieren. Ja, das sind einfache Antworten. Aber das bringt uns nicht weiter. Sie müssten klüger sein. Und das finde ich so traurig.
Jetzt hast du schon am Anfang des Gespräches den Begriff Lebensmitte genannt. Also wir haben ja gesellschaftlich oft so die Diskussion Midlife-Crisis. Also scheinbar geht es auch nicht wenigen so, dass sie dann nochmal ins Nachdenken kommen, war es das jetzt? Was habe ich eigentlich bisher gemacht? Ist das eigentlich etwas gewesen, was mir entspricht, meinen Stärken und meinen Interessen? Oder habe ich das nur gemacht, weil andere das erwartet haben oder weil ich dachte, ich muss es machen? Ich denke mir ja, es gibt kein zu spät, um zu reflektieren oder um was Neues zu starten. Ich habe auch immer einen riesen Respekt, wenn Leute mit 50, 60 nochmal rausgehen und was Neues machen. Ob das jetzt Gründen ist oder ein neuer Job, finde ich immer großartig. Aber was kannst du so mitgeben aus deiner Gedankenwelt, aus der Lebensmitte heraus, mit all den Themen, die wir auch besprochen haben? Was beschäftigt dich da? Was erlebst du auch mit anderen, die so in der Lebensmitte sind? Oder was gibst du ihnen vielleicht auch mit?
Genau, also das Thema Lebensmittel ist auch aus zwei Perspektiven getrieben. Die eine Perspektive ist tatsächlich, dass wir in einem Zeitalter leben, wo man sein individuelles Sein reflektiert und dafür dann eine Sprache findet. So wie wir zum Beispiel weibliche Führung irgendwann als Female Leadership definiert haben, dass Frauen halt mehr menschenorientiert sind, dass Frauen mehr spüren, ob es Menschen gut geht oder nicht und ganz gut sind, wenn sie weiblich sind. Es gibt ja auch Frauen, die nicht weiblich sind, aber mit weiblichem Merkmal ausgestattete Menschen, das können ja auch Männer sein, ne, also wenn man diese weiblichen Merkmale spielt, dann ist man mehr teamorientiert und weiß, wenn das Team gut funktioniert, sind die Ergebnisse gut. Genauso ist es jetzt auch mit der Mitte des Lebens. Wir können uns jetzt Gedanken über die Mitte des Lebens machen. Früher war die Mitte des Lebens im Management eine Crisis. Ne? Dann, also klassisch hieß es dann immer, der Mann geht fremd, die Frau wird dick und beide sind nicht mehr für die Arbeit zu gebrauchen, weil sie mit anderen Themen unterwegs sind. Und dann hat man ja auch angefangen, alte Leute zu entlassen. Dann war das natürlich super, man konnte sie entlassen. Sie waren eh zu teuer, sie waren zu langsam, sie konnten die neue Zeit nicht mehr mitgehen. Dann kamen diese ganzen Vorurteile, die wurden dann alle auf 100% sozusagen besprechbar gemacht, dass man sagte, alle alten Leute sind dies und alle mittleren Menschen sind das. Und dann wurde einfach aus Einzelwahrnehmungen, die ja berechtigt sind, aber dann so eine These gestrickt, wie die brauchen wir alle nicht mehr. So, jetzt sind also viele von diesen Menschen ab 50 aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr in Unternehmen beschäftigt. Goldener Handshake, natürlich, weil man Personal abbauen muss. Manche halten den Stress nicht mehr aus. Manche Leute sind Purpose-getrieben. Also man sagt ja, so Menschen in der Lebensmitte haben zu 70% das Gefühl, dass ihre Arbeit ihnen nicht entspricht, dass sie ihnen keinen Sinn mehr gibt, dass sie das, was sie tun, nicht mehr verstehen, nicht mehr gut finden. Zum Teil, weil sie nicht mit der Zeit gehen, zum Teil, weil sie vielleicht genauso, wie du sagst, so, wenn man sieht, das Leben ist endlich, dann nochmal gucken will, was will ich noch machen? Ist es das wirklich, wirklich, war es das jetzt? Das heißt, aus diesen verschiedenen Dynamiken ist dieses Thema Lebensmittel auf einmal ein ganz großes. Und jetzt ist natürlich das Schöne an unserer heutigen Zeit, ich bin ja immer positiv, dass wir mal weggehen von dieser Krise, also Midlife Crisis, hören wir mal auf, also immer dieses Negative, jetzt versuchen, uns Gedanken zu machen, wie kann man dieses Thema Mitte des Lebens auch positiv aufladen. Dass man sagt, ja, viele Leute haben den Golden Handshake. Manche Leute werden rausgeschmissen, weil sie zu alt sind. Manche Leute gehen, weil sie nicht mehr unter diesen Konditionen arbeiten wollen. Aber es sind jetzt sehr viele Menschen nicht mehr in Unternehmen beschäftigt, die es vor 5 Jahren noch waren. Und da ja jetzt auch gerade die Boomer-Generation so viele sind, also es sind ja die geburtenstarke Kohorte, ist es ja auch ein gesellschaftlich relevantes Thema. Das heißt, sehr viele Menschen in unserer Welt, glaube ich, es ist ein Drittel, machen sich gerade Gedanken, was wird aus ihnen? Und natürlich ist es immer wichtig, wenn eine Änderung ist, dass man reflektiert. Was habe ich geleistet? Wofür habe ich gestanden? Ist das immer noch meins oder möchte ich andere Dinge tun? Und dann fangen jetzt viele Menschen an, sich nochmal Gedanken zu machen, wofür stehe ich? Was ist mein Purpose Neudeutsch? Wo möchte ich hin? Und fangen dann wieder an, sich eine neue Roadmap zu geben.
Und sehen ja auch, wie die Jüngeren alles in Frage stellen und sich eben nicht mehr damit abfinden, sondern auch Anforderungen stellen, was dann auch wiederum verwirrt viele. Aber und genau, dann wird das Rentenalter irgendwie nach oben gezogen.
Ja, das ist eine Antwort aus meiner Sicht, was ich übrigens auch richtig finde, weil Rentenalter nach oben gezogen finde ich nicht richtig, aber dass du während der Rente auch arbeiten kannst. Weil wenn du Menschen mit 55 entlässt, die haben ja bis 68 noch 13 Jahre, wo sie sich irgendwie finanzieren müssen. Und das ist zum Beispiel auch so, diese versteckte Armut in dieser Alterskohorte 45 plus, die wird ja noch im Moment nicht sichtbar, weil noch leben viele vom Ersparten. Aber guck mal, was in 5 oder 10 Jahren ist, wenn die dann alle nicht mehr beschäftigt sind, wenn die dann alle mit ihren kleinen Selbstständigkeiten ein bisschen verdienen, aber nicht genug zum Leben. Das wird noch ein richtig großes Problem. Und deshalb ist es natürlich richtig, dass unsere Gesellschaft darauf Antworten findet, dass man zum Beispiel sagt, du kannst eine Rente beziehen, sogar schon ab 63, wenn du die Rentenpunkte voll hast als Frau, als Mann mit 65, und du kannst nebenher dazu verdienen, unbegrenzt. Das sind Antworten auf diese Fragen. Oder auch, dass Menschen, die dann noch weiter beschäftigt werden wollen von Unternehmen, weil es nämlich keinen nachkommenden jungen Menschen gibt, der dasselbe Wissensniveau hat oder dieselben Fertigkeiten hat, dass man die dann erstmal weiter beschäftigen kann, bis die Jugend nachentwickelt worden ist. Mhm. Also diese Flexibilisierung des Arbeitsmarktes im Alter ist eine gute Entwicklung.
Mein Vater ist ja auch Rentner und jobbt nebenbei noch bei meinem Schwager, der hat eine Kantine und mein Vater liefert dann Essen aus 2-3 Mal die Woche, fährt einfach mit seinem privaten PKW, rechnet das dann ab und darf aber natürlich nur bis zu einer gewissen Grenze was machen.
Genau, und das wird in Zukunft jetzt anders sein, das kann eben auch dann höher sein von den Grenzen her. Aber das meine ich, das sind Antworten der Gesellschaft auf diese Managementsysteme. Also unsere Managementsysteme sind, junge Leute sind super, sie sind günstig, sie sind flexibel, man kann sie noch normen und formen, und alte Menschen sind schwierig, weil die sind starr und teuer und bringen nichts. Und so ist die Wahrheit im Management. Und so wird auch HR immer noch gemacht im klassischen System. Und jetzt stellen wir aber fest, die Jungen sind nicht einfach. Die haben 1000 Vorstellungen, die haben Forderungen, die haben also sowohl auf monetärer Basis als auch Freizeitwerte, als auch zuverlässige Arbeitszeiten. Die sind viel komplexer als diese verdammte ältere Generation, die aber immer treu das gemacht hat, was von ihnen verlangt wurde. So, die Boomer haben immer das gemacht, was von ihnen erwartet wurde, die immer im System funktioniert. Weiß ich ja, ich habe ja nicht im System funktioniert, aber die Mehrheit ja. Und deshalb hat auch vieles funktioniert, weil man das dann gemacht hat. Ne, dieses Disziplinierte, dieses Arbeitsame, dieses, das steht an, das machen wir jetzt. Und sich dann auch damit gut fühlen, dass man sich durchbeißt, dass man seine Agenda abgearbeitet hat, so abarbeiten. Keine junge Person würde etwas abarbeiten. Bei Älteren ist das ein Wert. Ne, und das muss man auch nicht nur verdammen.
Absolut. Geht eher darum, was können wir voneinander lernen, glaube ich. Genau. Kannst du dir eigentlich vorstellen, im Ruhestand zu sein?
Nein. Nein, ich habe ganz viele Pläne. Also jetzt, ich habe keine Ahnung, ob ich jemals im Ruhestand sein werde oder so, aber ich habe so viele Dinge, die ich noch unbedingt machen will. Und es sind auch ganz viele Dinge, die ich, wo man früher vielleicht gedacht hätte, das muss man mit 30 machen, wo ich denke, nö, kann ich auch noch mit 70 machen.
Zum Beispiel? Was hast du vor?
Ja, ich habe ganz viel vor. Also ich möchte ich habe immer noch so das Gefühl, dass ich gerne auch noch mal etwas machen möchte mit ein kommunikatives Format mit Menschen. Also ob es jetzt ein Podcast ist oder eine Fernsehsendung oder gestreamt ist, weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich bin gerne mit Menschen in Interaktion.
Twitch.
Ja, ich weiß nicht. Also das bin ich alles nicht. Nee, das kann ich. Also ich bin gar nicht dabei, jetzt zu überlegen, was gibt's da für eine Technologie. Das ist im Moment gar nicht dran, weil ich keine Zeit dafür habe. Und ich meine, ich habe ja vorhin eben schon über Matze Hilscher gesprochen. Das ist für mich so ein Vorzeige-Interviewer, so wie ich ihn schätze und so wie ich mit 30 gern gewesen wäre, hätte ich mich damals vor die Kamera getraut, was ich nicht gemacht habe. Aber der bereitet sich vor. Der kennt seine Gesprächspartner. Der hat wirklich, wirklich Interesse. Der will wissen, was die herantreibt. Und das finde ich toll. Ich habe ja früher auch viele Interviews gemacht, auch in meiner nachjournalistischen Zeit als DMW, ein Kaffee mit, habe ich mir lauter Leute eingeladen, die ich interessant finde, mit denen gesprochen und das dann zusammengeschrieben.
Also einen Podcast könnte ich mir natürlich auch sehr gut bei dir vorstellen. Es ist natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden. Ja. Aber auch da kann ja ein Team ins Spiel kommen.
Genau, das meine ich. Also das habe ich immer noch vor, da brauche ich aber Zeit und Ruhe. Da müssen andere Dinge erstmal vorab geregelt sein, dass man sich darauf einstellen kann. Mhm. Weil so ein Podcast nebenher mal unvorbereitet irgendwie 3 Fragen zu stellen, das ist nicht meins. Mhm. Das müsste schon was Gehaltvolles sein.
Was interessiert dich zurzeit am meisten?
Im Moment interessiert es mich am meisten, wie ich mit dieser Intuition, die ich habe, die ich jetzt als Wert für mich definiert habe, Intuition als Enabler für Innovation, also das ist so mein neuer Take, also ich bin ja auch bei Innovation immer schon, aber das jetzt so verbinden. Also bei mir wird der Slogan so ungefähr sein, also Intuition als Enabler für Innovation. Und ich habe jetzt also die letzten Nächte wenig geschlafen. Das ist auch alles noch nicht schriftlich. Ich kann es aber einfach mal erzählen.
Ihr hört es hier zuerst.
Ich bin offen für Feedback. Also meine Produkte würde ich jetzt so stricken, dass es einmal gibt Ahoy Leadership. Das ist das, was ich immer schon mache, Digital Leadership, Führung im digitalen Zeitalter. Aber natürlich ergänzt um, wie kann ich ESG-konform führen? Wie kann das S, also Social, eine Rolle spielen in meinem Führungsthema, dass man das alles nochmal ein bisschen anders framed, auch genauso KI, wie gehe ich mit KIs um in der Führung, wo unterstützen sie mich, welche Tools kann ich nutzen, was kann ich outsourcen, was muss ich selber machen, also Ahoy Leadership, dann Ahoy Learning, ich bin ja mein Leben lang immer große Workshopgeberin für multiple Themen gewesen, also was ich alles schon für Workshops gegeben habe, das weiß kein Mensch. Und dieses Learning finde ich interessant, selber zu lernen, informelles Lernen, mit anderen in Gruppen zu lernen, mache ich im Moment ganz viel. Ich habe 1000 kleine Lerngruppen mit unterschiedlichen Menschen und dann aber auch diese Systematik weiterzugeben. Ne, dieses Learning Nuggets, individuelles Lernen, unkonventionelles Lernen auch in Unternehmen reinzutragen als Format, was übrigens viele Unternehmen auch schon machen, aber das nochmal zu systematisieren, also Ahoy Learning. Und das dritte ist eben dieses Ahoy Legacy. Und den Begriff, den gibt es so in meiner Welt bisher noch nicht. Und das ist das Neue für mich, dass ich meine Coachings, meine Advisories, auch meine Beiratstätigkeiten, alles das unter diesem Thema Legacy subsumiere, sowohl weil ich jetzt auf der Mitte des Lebens Plateau stehe und sage, was habe ich geschafft, was kann ich mit in die Zukunft nehmen und wo kann ich mich weiterentwickeln, Weisheit noch auf mich nehmen, reflektieren, durch Intuition bekommen und wie kann ich aber auch andere Menschen darin begleiten, dass sie davon profitieren von meiner Weisheit als Sparringspartnerin, als Ratgeberin, als Coach, also in welcher Rolle auch immer. Und vieles davon mache ich ja schon, aber ich habe es so nicht genannt.
Wir sind ja auch mit den Themen, die wir heute besprechen, immer noch nach wie vor in der Bubble unterwegs, mal mehr, mal weniger. Also man muss sich ja auch nur LinkedIn anschauen. Es wird sich viel bestätigt. Deswegen finde ich es immer gut und wichtig, sich auch mit ganz anderen Menschen zu beschäftigen und uns zu unterhalten, die sich vielleicht auch über Arbeit gar keine Gedanken machen oder über Führung oder über diese Themen. Weil uns das ja auch helfen kann, nochmal mehr Verständnis füreinander zu entwickeln, auch in einer Zeit, die politisch sehr angespannt ist. Wie machst du das so, wenn du unterwegs bist? Du bist ja mit vielen Menschen im Kontakt, die auch sehr unterschiedlich sind. Ich nehme an, dass du da auch so mit deinen Fragen und Fragetechniken auch als Journalistin einfach unterwegs bist.
Ja, das ist auch so. Also ich habe in meinem Umfeld Menschen, die politisch von A bis Z alles wählen, weshalb ich auch viele Jahre gar nicht viel über Politik sprechen mochte, weil ich das so anstrengend fand und jetzt auch erst da meine Redefähigkeit wieder neu entdecke oder neue Mechanismen entdecke. Ich bin eigentlich seit Jahren dabei zu testen, wie kann man sprechen, wie kann man nicht sprechen, worauf gehe ich ein, worauf gehe ich nicht ein, wo diskutiere ich, wo shutte ich down. Wo grenze ich mich ab? Wie grenze ich mich ab? Das ist ein großer Komplex, der übrigens jetzt auch in Unternehmen schon eine Rolle spielt, wo auch Unternehmenskommunikatoren sich jetzt Gedanken machen müssen, wenn ihre Geschäftsführung bestimmte politische Ausrichtungen hatten, die einen so und die anderen so. Das ist ein ganz großes Feld übrigens auch, wo ich auch unterwegs bin, wo ich auch einiges zu mache. Genau, also von da ist es wichtig, dass man mit verschiedenen Menschen, mit verschiedenen Perspektiven spricht. Jetzt sind ja bei den digitalen Beiräten, wo ich sehr aktiv bin, die meisten nicht HR interessiert, die meisten haben überhaupt keinen Sinn für Leadership. Da habe ich, also das ist auch toll, da habe ich ganz viel mit Leuten zu tun, die nicht nur ITler sind, wie ich es kenne, sondern Ingenieure, Mathematiker, Physiker, also so ganz andere Felder, ich habe Maschinenbauer, Schraubenvermarkter, was weiß ich, finde ich total spannend. Und dann habe ich natürlich in meinem privaten Umfeld auch ganz viele Menschen, die auf verschiedenen Bildungsniveaus sind, in verschiedenen Lebensphasen sind und ganz andere Sorgen haben, also von existenziellen Sorgen über Meisterbetriebe, die dann keine Mitarbeitenden bekommen oder wenn Auszubildende, die dann eben kulturelle Themen auch haben, wie man dann die neuen jungen Auszubildenden, die eben Multikulti-mäßig unterwegs sind, dann auch so catchen kann, dass man gut mit denen arbeiten kann und so weiter und so weiter. Ne, und was muss man durchgehen lassen, was nicht, sind auch mal große Fragen. Mhm. Und das sind schon Sachen, die mich beschäftigen. Und ich habe vor einiger Zeit, das habe ich jetzt gerade vor kurzem erst wieder erinnert, weil dann ein Anlass dafür war, ich habe in 2008 ein Jahr lang bei einem Weiterbildungsinstitut Arbeitssuchende auf Hartz-IV-Niveau oder kurz vor Hartz-IV begleitet in Enablement-Programme, die ich selber entwickelt habe.
Super.
Und in der Zeit, ich glaube, das war die Basis für sowohl für mein Workshop-Arbeiten als auch mein Coaching und auch mein Interesse für an Arbeit. Das war wirklich die Basis, weil ich in dieser Zeit so viele Menschen kennengelernt habe, von dem perfekt ausgebildeten Ingenieur bis zur Hilfsarbeiterin, die aber nicht gearbeitet hat, weil sie ein behindertes Kind zu Hause verpflegen musste und aber das Amt das nicht anerkennen wollte. Also wirklich, da war die ganze Bandbreite von Menschen und da habe ich so viel gelernt über Perspektiven aufs Leben, auf Arbeit, auf Vielfalt und wie groß es und wie wichtig es ist, auch empathisch diese Menschen zu sehen, ohne jetzt für jede Person eine Lösung zu haben. Manchmal reicht es einfach auch nur anzuerkennen, dass das Leben komplex ist, was die haben. Mhm. Und mir ist es gelungen, da bin ich bis heute noch stolz drauf, dass ich wirklich ein Drittel dieser Menschen dazu motiviert habe, wieder sich zu bewerben. Und deshalb finde ich übrigens auch diese 1.000-Euro-Prämie super, die alle so verteufeln von Habeck, weil das wirklich, wirklich ein Tool ist. Mhm. Ne, Langzeitarbeitslose wieder zu motivieren, irgendwo hinzukommen. Ob das jetzt der richtige Betrag ist, ob man das über Geld machen muss. Also dieser Betrag, es gibt noch bessere Tools, aber wenn es der kleinste gemeinsame Nenner ist, ist es besser als gar nichts.
Letzte Frage für heute. Ist ja hoffentlich nicht der letzte Podcast, den wir zusammen machen, aber für heute. Du hast ja auch gesagt, du bist positiv, optimistisch, das verbindet uns ja auch. Worauf freust du dich in der Zukunft, in deiner Zukunft oder auch in unserer Zukunft?
Also ich freue mich darauf, dass ich jetzt dadurch, dass ich ja Dekonium vor einem Jahr verlassen habe und jetzt dieses Jahr Zeit hatte, auf verschiedenste Arten und Weise mich wieder zu befähigen, nachzudenken, wieder Freude an der Arbeit zu finden. Zwischendurch war ich sehr genervt. Ich war, also es heißt ja, in meiner Kohorte sind 70% der Menschen Burnout gefährdet. Ich will nicht sagen, dass ich Burnout gefährdet war, aber ich war sehr erschöpft, weil ich auch vieles hätte machen müssen, was ich nicht mochte oder mir keinen Spaß gemacht hat oder wo ich keinen Sinn gesehen habe. Und alle die Themen, die mir Spaß gemacht haben, wurden dann nicht mehr finanziell unterstützt. Das war ein bisschen traurig. So, und jetzt bin ich wieder in so einem Plateau der Selbstwahrnehmung, dass ich sage, ich habe jetzt wieder Lust, mich über die Themen Führung, Lernen und Legacy, also wie gehe ich mit der Mitte des Lebens um, zu beschäftigen. Ich habe Lust, eine Rolle zu spielen. Ich habe Lust, Dinge zu lernen. Ich mache Weiterbildungen zu KI, zu ESG. Da habe ich Spaß dran. Das macht mir Freude. Ich habe wieder Lust, mit Menschen zu reden. Aber jetzt nicht nur so wie früher Privates, sondern jetzt auch wieder jobmäßig. Das macht wieder Spaß. Und zu schauen, dass ich in Zukunft immer wieder, wenn ich merke, es ist zu viel tun, wieder mehr in die Reflexion gehe, mehr wieder ins intuitive Wahrnehmen und den Wechsel dahin zu bekommen. Da habe ich voll Lust zu. Ich freue mich darauf, in Zukunft auch wieder mehr, einfach auch mehr Grenzen zu setzen, zu sagen, dann arbeite ich nicht. Das auch klar zu kommunizieren, das auch in Ordnung, dass es okay ist. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, Roadtrip machen will, dann mache ich den. Und wenn ich dann irgendwie im Garten bin, bin ich im Garten. Also, ja, oder auf dem Boot und dass es dann aber in Ordnung ist, dass man das nicht immer vertuschen muss oder sich entschuldigen muss oder sich immer fühlt, als ob man nicht arbeitet, weil ich arbeite so viel, dass es immer mehr als verdient ist, dann auch zwischendurch diese anderen Zeiten zu haben, die einen ja auch wieder erden, um dann wieder gut arbeiten zu können. Darauf freue ich mich, diesen Mix hinzukriegen. Ich bin im letzten Jahr sehr, was ich die letzten 30 Jahre nicht gemacht habe, sehr stark unterwegs, dass ich wieder auf mich achte. Ich habe 20 Jahre lang auf andere Menschen geachtet, 30 eigentlich, und nicht auf mich. Also sehr viel Raubbau betrieben mit mir selbst. Jetzt habe ich, glaube ich, ein gutes Gefühl dafür, mich selber so weit aufzubauen und auf mich zu achten, dass ich wieder genug Energie habe, um anderen, für andere Menschen und sie auch da zu sein. Und diese Mischung ist super.
Vielleicht ist es ja auch nochmal ein Modell, weniger zu arbeiten und sehr wirksam zu sein. Also es gab ja mal dieses Buch von Tim Ferriss, 4-Hour Work Week. Ich weiß nicht, ob man es in 4 Stunden schafft, aber vielleicht schafft man es ja in weniger als 60.
Also ich hasse ja diese, es sind 4 Stunden oder dieses Timeboxen ist nicht meine Stärke. Da ich ein intuitiv getriebener Mensch bin, arbeite ich dann, wenn es dran ist in meinem Leben. Es hört sich jetzt sehr esoterisch an, aber ich komme super damit zurecht. Also ich habe so eine Kernarbeitszeit und je nachdem, wie es mir dann gerade geht, mache ich jetzt, entweder schreibe ich jetzt die Rechnung oder ich lerne jetzt, weil ich gerade sehr fit bin oder ich führe jetzt ein schwieriges Gespräch, weil ich gerade kommunikativ bin und ich versuche mir das so hinzudengeln in meinem Arbeitsleben, dass ich immer genau die Sache mache, wo ich gerade die richtige Verfassung für habe. Das ist nicht immer so leicht, das ist ein großer Challenge, aber es macht mir sehr viel Spaß.
Trackst du eigentlich deine Arbeitszeit für dich?
Nein. Das würde mich total demotivieren, weil wenn ich Bock habe, dann arbeite ich richtig viel, Tag und Nacht. Und wenn ich das Gefühl habe, ich brauche eine Pause, dann arbeite ich gerade wenig.
Brauchst du die Freiheit?
Ja, ich brauche die Freiheit. Ja, ja. Also das geht bei mir nicht. Ich habe, wie gesagt, ich habe Rahmen, ne? Und mein Ehemann ist sehr sortiert, der ist genau das Gegenteil von mir, was super ist. Der steht immer zur selben Zeit auf und der kocht mittags immer, was super ist. Und hat auch alles, hat sein ganzes Leben ist durchgetaktet.
Den nächsten Podcast nehmen wir also bei euch auf.
Wegen des Essens, der kocht super. Sehr gerne, können wir machen. Und genau, und dadurch, dass der so strukturiert ist, komme ich mit meinem Free sehr gut zurecht, weil ich ja immer meinen Rahmen habe. Ne, der gibt mir so diese, wie soll ich sagen, also ich bin da immer on track, weil ich genau weiß, also länger als das geht nicht oder hier muss ich jetzt essen, jetzt ist Pause. Ne?
Allerletzte Frage, was würdest du den Hörer und Hörerinnen heute noch mitgeben wollen? Also was vielleicht auch so ein bisschen in die Zeit passt, was dir wichtig ist. Wir haben heute über viel gesprochen und die anderen beiden Podcasts, die wir aufgenommen haben, decken auch nochmal ganz andere Themen teilweise ab. Was ist dir heute wichtig? Was würdest du gerne noch teilen?
Es gibt eine wichtige Botschaft, die ich habe. Ich war kürzlich auf der Digital X in Köln. Das ist also eine Telekom-Veranstaltung, die sehr empfehlenswert ist. Und Tim Höttges, der CEO von der Telekom, hat eine fantastische Rede halten. Also er hält immer tolle Reden, aber die Rede war großartig, weil er gesagt hat, beschwert euch nicht über den Stillstand. Der Stillstand sind wir selbst. Sei du die Veränderung, sei du die Bewegung. Und das war ein fantastischer Manager-Vortrag, der aber so motivierend war. Und der hat uns vorgerechnet, dass Made in Germany immer noch ein Wert ist, dass wir immer noch hochgradig produktiv sind, dass Deutschland immer noch ein interessanter Standort ist, dass wir immer noch super wirksam sind, dass das der deutsche Fleiß irgendwie immer noch ein Wert an sich ist und dass wir uns durch dieses ganze Negativsprechen aus der vom Medienumfeld, aus der Politik, aus der Wirtschaft nicht irritieren lassen sollen. Und dass wir einfach weitermachen, ne, weiter glauben, dass es sinnvoll ist zu arbeiten, Gutes zu tun, sich selbst zu optimieren, weiterzulernen, Menschen zu unterstützen in ihrer eigenen Entwicklung, für sie da zu sein, miteinander zu kommunizieren, auch immer wieder Wege zu finden, nicht nachtragend zu sein, Menschen nicht identitätsmäßig zu verhaften in eine bestimmte Richtung, sondern sich wirklich zu interessieren für das, was ist. Also der Rudolf Augstein, der Gründer von Spiegel, hat mal gesagt, sagen, was ist. Und das ist mir wichtig. Und nicht immer das Nachbeten von irgendwelchen, weiß ich nicht, gefühlten Sätzen, die gerade in vogue sind.
Also klar sein, optimistisch bleiben.
Ja.
Genau das, worum es auch hier im Podcast geht. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Schön, dass du heute hier in Rostock warst. Es ist immer noch mal was ganz Besonderes.
Rostock ist ja auch eine super Stadt. Also ich mag sie ja. Nächstes Mal wieder ein Fischbrötchen, wenn es weniger regnet.
Das machen wir. Also dir alles Gute bei all deinen Projekten und deinen Planungen und deinen Kurskorrekturen, die dazugehören zum Weg.
Total.
Und wir hören uns wieder.
Bis dahin. Vielen Dank, Gabriel.
Bis dahin.
Ciao.
Ciao.
Danke fürs Zuhören.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Wenn es euch gefallen hat, dann seid so gut und springt jetzt in eure Podcast-App, ob das Spotify ist oder Apple Podcasts oder noch eine andere App, und bewertet diesen Podcast. Ihr müsst nichts dafür zahlen. Ich mache das alles hier, damit ihr euch das in aller Ruhe und mit viel Freude hoffentlich anhört. Aber wenn ihr das supporten wollt, dann bewertet diesen Podcast. Ihr könnt in der Regel 5 Sterne vergeben. Es wäre wirklich toll, wenn ihr die 5 auch ausnutzt, denn das ist die Währung, auf die es hier ankommt. Es gibt zehntausende Podcasts mittlerweile, und wenn wir den New Work Chat weiter nach vorne treiben wollen, und ich gebe mir alle Mühe, dass das passiert, dann brauchen wir also gute Rankings bzw. gute Platzierungen in den Rankings, und hier kommt also ihr ins Spiel. Bewertet das Ganze mit vielen, vielen Sternen, schreibt eine Rezension und teilt die Folgen. Schreibt mir außerdem gerne euer Feedback. Über LinkedIn könnt ihr das machen oder über meine Website gabrielrath.com. Dort gibt es auch nochmal alle News und Infos. Ich schreibe manchmal Blogartikel, ich schreibe, wenn ich unterwegs bin, denn ich komme auch gern zu euch in eure Firma oder auf eure Konferenz, eure Veranstaltung. Als Keynote-Speaker teile ich die wichtigsten Learnings aus 6 Jahren New Work Chat Podcast in einer neuen Keynote, die ihr jetzt anfragen könnt. Entweder direkt bei mir oder bei Minds and Matches, der SpeakerInnenagentur für die neue Arbeitswelt, mit der ich da zusammenarbeite. Ich komme auch gerne als Moderator zu euch. Auch das mache ich ja hier im Podcast. Das kann ich auch sehr gerne bei euch tun. Auch das könnt ihr gerne anfragen. Und ihr könnt hier in diesem Podcast als Partner und Partnerin kommen. Das heißt, ich investiere in Tools, die ich kaufe und nutze, in Technik. Ich bin natürlich auch unterwegs und reise, um diese Podcasts aufzunehmen. Und wenn ihr mir helfen wollt, das hier zu rocken und ein Stück weit auch abzufedern, dann kommt als Partner, Partnerin an Bord hier, und wir können der Welt erklären, was ihr tut, wie ihr Probleme löst mit eurer Company. All das ist möglich. Ich habe ein Pitch-Deck, das ich euch gerne schicke. Da stehen alle Zahlen, Daten, Fakten drin von diesem Podcast, der ständig wächst, dank euch. Und von daher schöne Grüße, wo auch immer ihr seid. Würde mich freuen, von euch zu hören. Schreibt mir doch gerne mal eine kleine Nachricht oder einen Kommentar bei LinkedIn oder auf Threads oder TikTok oder Instagram. Bin ich überall unterwegs. Checkt es mal aus. Alle Links zu den Social Networks auch in den Shownotes. So viel von heute. Folgt unbedingt auch der Christiane auf LinkedIn. Packe ich euch natürlich alles mit rein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Schöne Grüße, bleibt gesund und bleibt connected.